nehmen uns noch einen Moment der Ruhe und des Gebets. Vater, hab Dank, dass wir in deinem Haus ankommen können. Hab Dank, dass hier ein Ort des Friedens, der Freude und des Lobens ist, dich anzubeten und von dir erfüllt zu werden. Du siehst, womit wir kommen, was uns bewegt und was uns beschäftigt. Und so mache du uns bereit, dein Wort zu hören und erfülle uns mit deinem Geist. In Jesu Namen. Amen. Ihr habt es schon gehört, am Palmsonntag steht der Einzug Jesu nach Jerusalem im Mittelpunkt. Wie er in diese Stadt einzog, als der König, der ist, als der König, der kommt, um die Welt zu erlösen. Doch wer sich erinnert, er kam eingeritten, nicht auf einem stolzen Ross, auf einem edlen, großen Tier, in einer Parade mit vielen Menschen, mit Pauken und Trompeten. Er kam auf einem Eselfohlen, klein, unbedeutend, friedlich. Jesus macht es anders. Er ist nicht wie die weltlichen Herrscher und Könige. Er geht einen ganz anderen Weg. Und das, was er tut und die Wege, die er geht, die legt er auch uns, seinen Nachfolgern, ans Herz. Es anders zu machen als diese Welt, einen anderen Weg zu gehen. Und das wollen wir uns heute noch einmal anschauen. Wer Jesus als der König ist, was ihn ausmacht. Und wir schauen schon einmal voraus auf die nächste Woche, auf das Kreuz und was er dort für uns getan hat. Und so lese ich uns den Predigttext aus Philipper 2, die Verse 5 bis 11. Das ist die Haltung, die eurem Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf all seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher, deshalb hat Gott ihn so unvergleichlich hoch erhöht und er hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen, alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Dies ist die Haltung, die Jesus uns vorgelebt hat. Wie er als der König in diese Welt kam, wie er regieren wird. Wisst ihr, was das Spannendste an diesen Versen ist? Dass der Vers 5 nach meiner Übersetzung zum Beispiel gar nicht zu den anderen dazugehört. Dass er nicht die Verse 6 bis 11 eröffnet, sondern 1 bis 4 abschließt. In den ersten Versen wird uns eigentlich die Haltung beschrieben, die Jesus hier an den Tag legt und die uns ans Herz gelegt wird. Und so möchte ich die uns nicht unterschlagen, was dort uns weitergegeben und ans Herz gelegt wird, denn es hilft uns auch zu verstehen, wer Jesus als der König ist, wie er kam und wie er regiert. Und im ersten Vers von Philipper 2 werden uns gleich vier Dinge ans Herz gelegt. Nicht wahr? Es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Das sind vier Wesensarten, die Paulus der Gemeinde in Philippi weitergibt als guten Rat. So sollt ihr miteinander unterwegs sein. In meiner Übersetzung ist dieses Kapitel überschrieben mit die Selbstlosigkeit als Voraussetzung für die Einheit der Gemeinde. Und diese vier Punkte schlagen eigentlich genau in diese Kerbe hinein. Doch das viel Wichtigere ist, dass Paulus nicht einfach nur sagt, das sind wichtige Punkte zu beachten, die euch prägen sollen, sondern nehmt euch darin ein Vorbild an Christus, denn genau so ging er durch diese Welt und ist den Menschen begegnet. Und das schauen wir uns nochmal kurz im Einzelnen an. In seinem Namen ermutigen. Und das ist doch etwas, was er gefühlt in jeder Begegnung getan hat. Egal mit wem er zusammen war, egal wohin er unterwegs war, wenn er Menschen traf, hat er sie ermutigt. Sein Wort, sein Reden, sein Handeln hat nicht die Menschen runtergedrückt, schlecht gemacht, an den Rand gedrängt. Sein Wort und sein Reden hat sie in den Mittelpunkt geholt, hat den anderen gesehen und sie ermutigt, über sich selbst hinauszuwachsen. Selbst mit den Pharisäern, die er immer wieder zurechtgewiesen hat, war doch eine Ermutigung. Und nun macht es besser. Geht mit gutem Vorbild voran und tut den Willen Gottes. Ihr kennt ihn doch. Doch am meisten kommt das für mich mitunter zum Tragen in der Berufung der ersten Jünger. Als Jesus zu einfachen Fischerleuten ging und sagte, kommt und folgt mir nach, werdet meine Schüler, werdet die Schüler vom Sohn Gottes und ihr sollt Menschenfischer sein. Er hat sie vor eine Aufgabe gestellt, bei der sie niemals erwartet hätten, und wir sind die Richtigen? Wir können das tun? Er hätte auch einfach die Gelehrten nehmen können, die Priester, die eh schon gut bewandert waren in der Schrift, zu denen die Leute aufsahen. Doch nein, er ging zum einfachen Volk. Er ging zu den Fischern hin, die den gleichen Weg gingen wie ihre Väter, ihre Großväter, wahrscheinlich auch ihre Kinder, alle werden sie Fischer werden. Doch Jesus sah so viel mehr in ihnen und er nahm sie mit, er lehrte sie jeden Tag und sie durften mit ihm Wunder erleben. Sie durften durch ihn Wunder vollbringen, über sich selbst jeden Tag neu hinauswachsen und er ermutigte sie, ich weiß genau, dass ihr die Richtigen seid, dass ihr das könnt und darum habe ich euch erwählt. Und sie haben jeden Tag miteinander verbracht und wurden am Ende ausgesandt und nun geht in die Welt und macht zu Nachfolgern und Jüngern alle Menschen der Nation. Christi hat seine Jünger ermutigt, sich dieser Aufgabe tapfer zu stellen und zu gehen und immer weiter hineinzuwachsen. Wie gesagt, sie haben nicht nur Wunder erlebt, sondern am Ende auch getan. Und das hätten sie wahrscheinlich am Anfang nie für möglich gehalten. Das Zweite, einander in der Liebe zu trösten. Das passt doch einmal wunderbar zu unserer Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Passt gut hinein. Doch was mir noch mehr ins Gedächtnis kam, war die Jahreslosung von vor 2 Jahren. Johannes 6, Vers 37, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Und ist das nicht ein wundervoller Trost zu wissen, dass wir bei Jesus einen Ort haben, zu dem wir kommen können, egal was passiert, egal wie es uns geht, egal was uns gerade belastet und umhertreibt, bei ihm haben wir einen Ort, dort sind wir angenommen, aufgenommen, können wir zur Ruhe kommen. Egal welche Krise, egal welches Leid, welcher Schmerz, welche Herausforderung gerade vor uns steht und uns belastet, zu ihm können wir kommen. Aber auch welche Freude und welche Dankbarkeit uns erfüllt, zu ihm können wir kommen. Er sagt das so schön, wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Eine liebende Haltung, kommt zu mir, egal was ist. Ich nehme euch an, denn ihr seid meine Geschwister, ihr seid Kinder Gottes. Das ist für mich immer wieder ein Trost in meinem Leben zu wissen, dort ist einer, der nimmt mich an, egal was ich getan habe. Der liebt mich und er will nur mein Bestes. Das Dritte, die Gemeinschaft im Heiligen Geist miteinander zu feiern und zu begehen. Und das Leben Jesu war geprägt von Gemeinschaft. Er hat sich Jünger gesucht, um mit ihnen zusammenzureisen. Er war kein Einsiedler, der einfach von Ort zu Ort gegangen ist und gepredigt hat. Und wie sehr wurde ihm nachgesagt, Jesus, das ist ein Fresser und Weinsäufer, weil er sich ganz oft zum Essen mit den Leuten getroffen hat, in die Gemeinschaft hineinging, gelehrt, gelacht, geweint, das Leben miteinander geteilt hat. Und wie viele dieser Begegnungen waren wohl auch durch den Heiligen Geist geführt, dass er mit den richtigen Leuten zusammen war, dass die richtigen Leute dazukamen. Ich denke nur an Zachäus, der ihn sehen wollte, so unbedingt, der auf den Baum hinaufkletterte und eine riesige Menschenmenge anwesend war. Und Jesus sah ihn. Und unter all diesen Menschen fiel Zachäus auf. Und durch den Geist wusste er genau, was im Herzen von Zachäus losging. Und er sagte zu ihm, komm herunter, heute bin ich bei dir Gast. Jesus ließ sich führen durch den Geist und war immer wieder verbunden mit Gott. Er suchte seine Gegenwart. Er suchte jeden Tag die Gegenwart des Vaters, um sich von ihm erfüllen, auffüllen und stärken zu lassen. Sein Leben ist geprägt durch die Gemeinschaft mit dem Geist und dem Vater. Und das vierte, Mitgefühl und Erbarmen. Und ist das nicht die Quintessenz unseres Glaubens? Ist das nicht der Kern der frohen Botschaft unseres Evangeliums, dass Gott Erbarmen mit der Welt hatte, seinen einzigen Sohn sandte, sodass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben? Johannes 3, Vers 16. Jesus kam, weil Gott Erbarmen mit dieser Welt hatte, um sie wieder mit sich zu versöhnen, dass alle wieder auf dem Wegen Gottes gehen konnten. Doch am deutlichsten wird das für mich am Kreuz, wie groß das Mitgefühl von Jesus in seinem Leben war. Als er am Kreuz hing, in seiner vermutlich dunkelsten Stunde in dieser Welt. Und was sagt er? Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diesem Moment, als er kurz vorm Tode war, gefoltert, verspottet, ans Kreuz gebracht, und er steht beim Vater ein für seine Peiniger. Und er zeigt Mitgefühl für die Menschen, die ihn an diesem Ort gebracht haben. Und steht für sie ein, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen es nicht besser. Hättet ihr so gehandelt? In dieser Situation, für die, die euch das angetan haben, sogar noch einzustehen? Das ist ein unendliches Mitgefühl. Und ein riesiges Erbarmen, was wir gar nicht fassen können, welches er an den Tag legt. Das sind vier Wesensarten Christi, die uns hier in diesen Versen begegnen, die wir in seinem ganzen Leben, in seinem ganzen Wirken und Sein erkennen und die uns hier ans Herz gelegt werden. Das ist die Haltung, die Christus uns vorgelebt hat und die euer Miteinander bestimmen soll. Welch ein schönes Verhalten. Das können wir uns als Christen doch immer wieder aufnehmen, immer wieder schauen, da noch stärker und tiefer drin verwurzelt zu sein, so mit meinen Mitmenschen umzugehen. Und so vieles klingt noch mehr in diesen Versen an, allein in Vers 2. Ihr sollt euch nicht gegeneinander aufwiegeln lassen, sondern einander, miteinander in der Liebe auf das gemeinsame Ziel ausrichten. Oder Vers 3 und 4. Überheblichkeit und Rechthaberei dürfen keinen Platz bei euch haben. Vielmehr sollt ihr demütig genug sein, von anderen Geschwistern höher zu denken als von euch selbst. Jeder soll auch auf das Wohl der anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Das ist wahre Demut, sich selbst zu erniedrigen, indem man höher denkt vom anderen als von sich selbst. So hat Jesus uns das alles vorgelebt. So hat er gehandelt und so ist er als der König, der kam, um die Welt zu erlösen. Und so steht dieser Vers 5 als verbindendes Element an dieser Stelle, der uns zeigt, dies ist die Haltung Christi, wie er in dieser Welt war. Und so ist er der König, der kam. Und unser Predigttext, diese Verse 6 bis 11, schauen aufs Kreuz. schauen auf das, was er dort getan hat. Hier wird uns ein Bild von Jesus gezeichnet, dem gottgleichen Sohn, der auf einer Stufe mit ihm stand, der alle Macht des Vaters in der Hand hielt, dem nichts unmöglich war. Hier wird uns ein Bild von einem Jesus gezeichnet, dem nichts unmöglich gewesen wäre und der darauf verzichtet hat, der diese Macht nicht missbrauchte für sein eigenes Verlangen, für seinen eigenen Gewinn, denn es nicht so tat wie die Herrscher dieser Welt, die ihre Macht nutzen, um sich selbst nur das Beste zu tun, um ihre Machtposition zu verfestigen. Christus kam mit allem, was der Vater konnte, und hat all das genutzt für andere und nie für sich selbst. Schauen wir in die Versuchung in der Wüste. Als der Teufel dreimal Jesus verführen wollte, nutze doch diese Macht des Vaters für dich. Mach dir aus den Steinen Essen, spring von der Klippe und sag den Engeln, dass sie dich retten sollen. Und all dem hat Jesus widerstanden. All dieser Versuchung, diese Macht für sich selbst zu missbrauchen, hat er widerstanden. Denn er wusste, warum er auf dieser Welt war. Er wusste, dass er diese Macht für andere nutzen soll. Und so tat er das auch. Und nicht nur das. Er ging noch einen Schritt weiter. Er erniedrigte sich selbst wie ein Diener oder auch wie ein Sklave, könnten wir übersetzen. Ein Diener aller. Er hat auf sein göttliches Vorrecht, auf diese königlichen Rechte verzichtet. Sie nicht genutzt, um sich über andere zu stellen, sondern um anderen zu dienen. Ihnen etwas Gutes zu tun, ihm nahe zu kommen. Er ist kein Herrscher, der von oben herab regiert, sondern einer, der von unten heraus dient, der die anderen erhöht, ihnen etwas Gutes gibt. Er wird zum Diener aller. Doch so ist es gerade er, der es eigentlich verdient hätte, tausende Diener zu haben. Er hätte es gar nicht nötig, jemandem zu dienen. Wir hätten es nötig, ihm zu dienen. Doch er hat sich erniedrigt, um der Diener aller zu sein. Dafür kam er für unser Wohl, eingeritten auf einem Eselsfohlen, so gar nicht typisch einem König, so ganz anders. Er hat auf seine Göttlichkeit verzichtet, wurde ein Mensch wie du und ich, um uns nahe zu kommen, um uns beizustehen. Er hätte auch den Weg wählen können, geboren zu werden in einer Adelsfamilie, direkt schon von königlicher Abstammung zu sein, vielleicht ein Gelehrter, ein Priester, jemand von Rang und Namen, auf den die Leute eher hören. Doch er ging den Weg als Sohn eines Zimmermanns. Der einfachen Leute, aus dem Volk heraus kam der König. Und viel mehr noch. Er wurde ans Kreuz geschlagen wie ein Verbrecher. Nicht wie ein König. Er wurde sogar verspottet. Er hat behauptet, er sei der König der Juden. Stand auf dem Schild über dem Kreuz. Und er wurde behandelt wie ein Verbrecher, wie Abschaum, wie einer, der nichts wert ist. Doch all das, was er auf sich genommen hat, tat er, um den Willen des Vaters zu vollbringen. All das tat er immer im Blick auf den Plan Gottes, den er hatte, die Welt zu erlösen und zu retten. All das erlitt er für uns. Das noch einmal, um die Tragweite dieses Geschehens, seines Weges zu verdeutlichen, wie weit er ging. Er nahm nicht den breiten Weg, nicht das breite Tor. Er ging den schmalen Weg und ging durch das enge Tor. Hat so viel auf sich genommen für uns. Und so viel mehr noch, was wir an Karfreitag dann noch einmal betrachten, wie schwer sein Weg ans Kreuz eigentlich war. Es war kein ruhmvoller oder glanzvoller König, der kam, um die Welt zu erlösen. Es war einer aus dem einfachen Volk, behandelt wie ein Verbrecher. Doch der hat die Welt verändert und uns alle gerettet. das hat er auf sich genommen für dich und mich. Und ist das nicht grandios? Ist das kein Grund zu danken und ihm zu ehren? Und in unseren Versen bleibt das nicht unbelohnt. Er bekommt auch etwas vom Vater, den Ehrentitel, den Namen. Auch wenn hier nicht genau steht, welcher das ist. Wir hätten zwei Möglichkeiten. Beide sind gut. Die erste Möglichkeit wäre der Titel Herr. Denn er ist es ja. Der Herr, dem wir alle folgen. Der Herr, dem wir die Ehre geben. Der Herr, der uns allen voransteht. Doch hier steckt etwas Interessantes drin. Eine Verbindung zur Septuaginta. Das ist die altgriechische Übersetzung des Alten Testaments. Zum Gottesnamen. Jahwe. Hier wird ein Schluss gezogen in diesem Titel Herr auf die Göttlichkeit Christi, dass er und der Vater eins sind, dass er alle Macht im Himmel und auf Erden und unter Erden hat. Und dass alle, die diesen Titel hören, genau wissen, er ist der Gott, der all dies vollbracht hat. Die zweite Variante ist sein eigener Name, Jesus. Denn das ist das Schöne an der Bibel, Namen haben Bedeutung. Und seiner heißt übersetzt, Gott rettet. In seinem Namen steckt der Auftrag, den er hier auf Erden vollbracht hat. In seinem Namen steckt das Erlösungswerk, das wir feiern, für das wir dankbar sind. Dass Gott die Welt gerettet hat, indem er Jesus Christus gab, um alle zu befreien und zu erlösen. Und irgendwann wird die Zeit kommen, dass wenn alle Menschen diesen Titel, diesen Namen hören, dass sie erkennen, dies ist der wahrhaftige Sohn Gottes. Dies ist es, was er getan hat, uns zu retten durch sein Opfer. Dann braucht es keine Erklärung mehr, sondern durch das Aussprechen seines Namens wissen alle, wer er ist und werden ihn loben dafür. Dann erkennen sie nicht nur, er ist der König der Welt, sondern auch der Retter, der alle mit Gott versöhnt hat. Dies ist das Bild von König Jesus. Wie er regiert, in Liebe, in Ermutigung, mit Mitgefühl und Erbarmen, mit dem Heiligen Geist verbunden. Und dies ist der König, der ans Kreuz ging, um uns alle zu erlösen und zu befreien, sodass wir leben können. Geben wir ihm die Ehre, die ihm gebührt. Amen.